Hier ist Dr. Ramona Pauli, live aus London vom Internationalen Leberkongress. Mein Gesprächspartner ist Professor Christoph Sarrazin von der Universität in Frankfurt. Wir kommen gerade aus der Late Breaker Session, in der wurden einige Studien vorgestellt, die wirklich sehr beeindruckende Daten gezeigt haben zur Therapie der Hepatitis C mit Heilungsraten über 95%, also wirklich fast 100%. Herr Professor Sarrazin, können wir jetzt wirklich noch alle Patienten heilen?
Ja, wenn man diese Daten so sieht, dann kann man den Eindruck bekommen, dass man eigentlich gar keine Probleme mehr hat und demnächst alle Patienten geheilt werden können. Ich glaube, dass das auch tatsächlich in der Nähe der Möglichkeit ist. Alle ist immer so ein hartes, so ein großes Wort. Es haben ja auch bei diesen Therapien einzelne Patienten versagt. Das heißt also einen Durchbruch oder in den meisten Fällen einen Virusrückfall gehabt.
Also es sind einzelne Patienten. Kann man die irgendwie charakterisieren? Welche Patienten sind denn in Zukunft noch schwer zu behandeln?
Die gute Nachricht ist erstmal, dass grundsätzlich die Heilungsraten unabhängig von den bisher bekannten Prädiktoren sehr hoch waren. Sprich also das Alter, der BMI, das Geschlecht, der I28B-Genotyp, das Vorliegen eines bestimmten HCV-Subtyps typischerweise keine Rolle mehr gespielt haben, ob jemand geheilt wurde oder nicht. Einschränkungen gibt es aktuell nach den Daten so als Trend, so als Anhaltspunkt für das Vorliegen der Leberzirrhose und möglicherweise auch für das Vorliegen von bestimmten Virusvarianten im Hinblick auf Resistenzen.
Stichwort Leberzirrhose, aber auch bei den Zirrhotikern, die Nullresponder waren, die hatten ja auch sehr, sehr gut angesprochen. Welche Leberzirrhotiker sind das? Das ist ja auch eine gemischte Gruppe.
Ja, vielleicht auch noch mal ein Wort zu Nullrespondern. Vortherapien mit Interferon Alpha haben auch keine Rolle gespielt, hatte ich eben nicht erwähnt, ist aber auch ein Prädiktor, der keine große Rolle wohl mehr spielt. Leberzirrhose spielte schon insofern eine Rolle, da es sich zeigte, dass Patienten mit Leberzirrhose wohl vom Trend her eher davon profitiert haben, länger behandelt zu werden bei manchen Regimen und dann erst sehr, sehr hohe SVR-Raten erreicht wurden. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal eine Rolle spielt. Insofern glaube ich, die Leberzirrhose ist da ein Punkt. Eingeschlossen waren in diesen großen Zulassungsstudien aber ohnehin nur, weil Sie das ansprachen, Patienten mit einer Leberzirrhose Child A. Das heißt also, das sind kompensierte Patienten, die sind sicher nicht vergleichbar mit Child B, Child C Patienten, also dekompensierten Leberzirrhotikern, die in diesen großen Zulassungsstudien nicht eingeschlossen wurden.
Wenn Sie sich jetzt noch mal so die neuen Daten so ein bisschen Revue passieren lassen, was bleiben denn für Sie als Hepatitis-C-Forscher noch für Fragen offen? Man hat so irgendwie das Gefühl, ah, ist doch alles jetzt fast gelöst.
Ich glaube, es gibt ein paar Fragen, die zu beantworten sind. Zum einen stellt sich natürlich die Frage, wie kurz kann die Behandlung sein? Wir haben jetzt im Wesentlichen Daten für 12 bis maximal 24 Wochen gesehen. Eine erste Studie hat auch für einfach zu behandelnde Patienten 8 Wochen untersucht, mit gutem Erfolg oder mit sehr gutem Erfolg, muss man sagen, sodass ich durchaus denke, das kann noch weiter nach unten gehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man auf 6 Wochen runtergeht, man immer noch sehr gute Heilungsraten bekommen kann, vorausgesetzt man hat eine starke Kombinationstherapie und man hat Patienten, die jetzt zum Beispiel keine Zirrhose haben und damit kein hohes Risiko haben, nach so einer kurzen Therapie einen Rückfall zu bekommen. Und ich denke, das könnte durchaus nochmal ein Vorteil sein, von 12 auf 6 Wochen die Therapiedauer zu halbieren. Das ist etwas, was in der Praxis dann auch viel nochmal leichter umzusetzen ist. Der zweite Punkt, der vielleicht auch noch wichtig ist, ist für Patienten mit dekompensierten Erkrankungen nach vor Lebertransplantation, also in schwierigen Situationen, die optimalen Therapieregime zu definieren. Und der dritte Punkt ist natürlich, wenn man bei 95% oder mehr ist, dann möchte man auch für die wenigen Relapser möglichst Prädiktoren finden, mit denen man vorhersagen kann, warum sie versagt haben, um dann vielleicht für diese Patienten das Regime auszuwählen, mit dem auch diese Patienten dann sicher geheilt werden können.
Das sind ja die Regime alle, die in Zukunft kommen werden und auch das, was ich zum ersten Mal gehört habe, dieses Stichwort Übertherapie, das ist ja auch noch was, was in Zukunft momentan war auf dem Kongress zu hören, sind wir in einer Übergangsphase, praktisch in die schöne neue interferonfreie Welt. In dieser Übergangsphase jetzt steht uns zur Verfügung Sofosbuvir und in absehbarer Zeit dann nochmal das Cimeprivir, der Protease-Hemmer und das Daclatasvir. als NS5A-Inhibitor. Jetzt nochmal so ein bisschen auf die Praxis. Gab es zu diesen Kombinationen Sofosbuvir und Cimeprevir bzw. Sofosbuvir-Daclatasvir hier neue Informationen?
Die Daten zu Sofosbuvir plus Cimeprevir aus der COSMOS-Studie sind nochmal neu vorgestellt worden in zwei Vorträgen. Im Wesentlichen wurden die Daten aus dem letzten Vortrag von Ira Jacobson von der ASLD 2013 bestätigt. Lediglich bei der Kohorte 2 waren jetzt auch die 24-Woche-Gruppe war mit ausgewertet worden. Zusammenfassend kann man sagen, die SVR-Raten sind nach wie vor weit über 90% gewesen. Der einzige Punkt, der, glaube ich, in der jetzt laufenden Phase-3-Studie nochmal genau beleuchtet werden muss, ist, was ist die Bedeutung dieser Q80K-Mutation? Ist die mit einem etwas niedrigen Ansprechen assoziiert oder nicht? In der aktuellen Datenlage waren es 4 von 6 Patienten, die diese Q80K-Variante hatten, die am Ende einen Relaps hatten, sodass dann die SVR-Rate einen Ticken schlechter ist, als wenn man die Q80K-Variante nicht hat. Was letztlich bedeutet, auch mit der Variante hat man extrem hohe Heilungschancen. Aber mehr oder weniger alle oder 2/3 der Patienten, die die Therapie nicht erfolgreich abgeschlossen hatten, hatten doch diese Variante. Und insofern finde ich das einen wichtigen Punkt. Das muss man in der Phase-3-Studie nochmal genau untersuchen. Das gilt auch für andere Therapieregime.
Ja, da wollte ich nur noch mal ganz kurz einhaken, weil bevor wir diese Daten sehen werden, wird das Medikament zur Verfügung stehen. Ich hätte jetzt gerne von Ihnen eine aktuelle Empfehlung, was Sie sagen, soll man diesen Polymorphismus bestimmen, bevor man anfängt zu therapieren?
Ich würde es machen, denn ein Genotyp 1a-Patient, der diese Q80K-Variante hat, der hat ja möglicherweise dann eine Alternative mit dem Daclatasvir. Da wird die sicher keine Rolle spielen. Das ist ja ein NS5A-Inhibitor. Und wenn man Alternativen hat, dann würde ich sagen, warum soll man das da nicht nutzen? Denn möglicherweise gilt es auch umgekehrt. Da war die Datenlage aber auch noch zu schlecht. Da sind ja noch weniger Patienten eingeschlossen worden. Sofosbuvir plus Daclatasvir, da ist ja die Publikation schon raus und aktuell wurde auf dem Kongress lediglich die Resistenzanalyse vorgestellt. Aber bei lediglich einem Patienten mit einem Relaps kann man natürlich bei so einer kleinen Studie dann auch nichts korrelieren mit irgendwelchen NS5A-Mutationen vor Therapiebeginn. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Patienten mit der Q80K-Variante von Daclatasvir profitieren, dass aber vielleicht bei größeren Patientenzahlen Patienten mit Daclatasvir-Resistenzen vor Therapiebeginn auch ein ganz leicht geringere SVR-Chance haben und dass die dann wiederum umgekehrt von einer Therapie mit Sofosbuvir, Cimeprevir profitieren könnten. Das wäre ein Szenario, aber aktuell haben wir dafür natürlich noch nicht genug Daten.
Vielen Dank, das hört sich schon ganz gut an. Das waren ja wirklich tolle Daten. Hat Sie denn persönlich irgendwas überrascht auf diesem Kongress an neuen Themen oder neue Informationen, die so ein bisschen vielleicht auch am Rand des Kongresses diskutiert worden sind?
Im Wesentlichen waren die wichtigen Studiendaten als Press-Releases schon vorher vorgestellt worden und Subanalysen innerhalb der Zulassungsstudien, also AbbVie-Cocktail, das 3D-Regime oder auch die Gilead-Daten mit Sofosbuvir-Lidipasvir waren aber so, wie wir es von den Press-Releases erwartet haben, sodass große Überraschungen nicht da waren. Ein neuer Trend, der auf der SLD sich schon angekündigt hat, ist offensichtlich, diese Phase-3-Studien dann so früh schon beim New England Journal of Medicine einzureichen, dass sie dann mit dem Tag der Präsentation auch online im New England Journal of Medicine zur Verfügung stehen. Wenn ich richtig gezählt habe, haben wir 5 oder 6 Zulassungsstudien, die jetzt in dieser und der nächsten Woche im New England Journal erscheinen werden, sodass also dieses Journal jetzt sich anscheinend mehr oder weniger ausschließlich der Hepatitis C widmet.
Ja, vielen Dank. Nur noch das letzte Thema. Es wurden hier neue Guidelines vorgestellt. Sie waren ja auch in dieser Kommission, die erarbeitet hat. Die unterscheiden sich ja doch von den amerikanischen oder allen anderen Guidelines. Können Sie da vielleicht noch mal 2, 3 Sätze zu sagen?
Ja, ich bin aufgefordert worden, sowohl von der DGVS die deutsche Leitlinie zu überarbeiten, zusammen natürlich mit einem Team von Experten. Da ist ja auch was online gestellt worden, jetzt seit ein paar Wochen auf der DGVS-Homepage, also deutsche Leitlinien, die zur Verfügung stehen, die sich bisher nur auf die zugelassenen Medikamente Sofosbuvir und Peg in der von Ribavirin beziehen. Wir werden die updaten mit der Zulassung von Cimeprevir. Wir werden die dann auch updaten mit der Zulassung von Daclatasvir. Bei der ISIL-Guideline, wo ich auch ein Mitglied des Board zwar, diese Leitlinien jetzt zu aktualisieren, haben wir diese Zulassung schon vorausgenommen, weil es absehbar ist, und haben jetzt schon eine Empfehlung ausgesprochen, was man machen kann in dem Szenario, dass Sofosbuvir, Semeprevir und Dacyclovir zur Verfügung stehen und untereinander kombiniert werden können, als auch mit Interferon Alpha und Ribavirin. Die Leitlinie unterscheidet sich, die europäische, insofern von der amerikanischen, da wir natürlich bemüht waren, die heterogene Situation in Europa auch irgendwo zu reflektieren. In den USA wird ja alles andere abgestraft und als nicht mehr einsatzfähig bezeichnet. Wir müssen natürlich feststellen, dass in Europa zwar eine Zulassung für Sofosbuvir vorliegt, dass aber auch mit den Zulassungen von Semeprevir und Dacyclovir dann in den verschiedenen Ländern trotz Zulassung die Situation der Erstattung durch die Krankenkassen sehr heterogen sein wird, noch für Monate, vielleicht in manchen Ländern für Jahre, sodass sowohl das Szenario vorhanden ist, dass einzelne Länder weiterhin mit Interferon-Alpha-Ribavirin behandeln müssen, manche Telaprevir-Bozeprevir einsetzen werden, weil das die einzige Therapie ist, die bezahlt wird von den Krankenkassen, und eben wieder andere dann die neuen Substanzen einsetzen können, aber nur bei bestimmten Patientensubgruppen mit entsprechend fortgeschrittenen Erkrankungsstadien. Und genau das haben wir reflektiert, indem wir für die verschiedenen Genotypen einfach verschiedene Therapieoptionen aufgelistet haben, die sinnvoll erscheinen und dann je nach Verfügbarkeit eingesetzt werden können.
Ja, vielen Dank. Also von meiner Seite auch nur die kleine Anmerkung. Ich finde diese ESEL-Guidelines ausgesprochen gut gelungen, auch aus Patientensicht, dass sich Patienten wirklich auch informieren können, welche Optionen zur Verfügung stehen werden dieses Jahr. Und vielleicht, dass es auch die entsprechenden Kostenstellen auch animiert, diese Therapiekosten dann zu übernehmen. Recht herzlichen Dank.
Das darf ich als Schlusswort noch anfügen. Das war sicher auch ein ganz wichtiger Punkt von dieser europäischen Guideline. Haben uns auch viele Kollegen aus den Ländern zurückgegeben. So eine Leitlinie ist ein wichtiges Druckmittel gegenüber den Verantwortlichen im Gesundheitssystem, dann auch diese neuen Therapien durchzusetzen, weil wir damit einen Standard für Europa auch festgelegt haben.
Super. In diesem Sinne noch schönen Kongress. Danke.